Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Auch 2026 ist der Hoffefunk wieder, oder besser gesagt, immer noch am Start. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und das an diesem Tag, einem wahren Festtag, vielleicht einem der wichtigsten Jubiläen der TSG-Geschichte. Denn heute, ja genau heute, vor 10 Jahren, veränderte eine Meldung die Bundesliga-Geschichte der TSG Hoffenheim nachhaltig.
Ja, David, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Und damit natürlich auch herzlich willkommen zu dieser Folge von meiner Seite. Ich gehe davon aus, dass du sagst, genau vor 10 Jahren ist Andrej Kramaric in den Kraichgau gewechselt.
Ganz genau so ist es. 20. Januar 2016. Also exakt auf den Tag genau vor 10 Jahren. Und jetzt, ich glaube, um die 344 Spiele später und 10 Jahre später sitzen wir immer noch hier und können immer noch über Andrej reden.
Ja, Fun Fact. In diesem Jahr hat Andrej Kramaric ja eigentlich auch den größten Titel seiner Karriere gewonnen. Auch wenn er wahrscheinlich selber gar nicht so stolz darauf ist.
Da kann ich jetzt gerade nicht ganz folgen, muss ich sagen.
Andrej ist tatsächlich Premier League-Sieger. Weil er ja quasi das halbe Jahr noch bei Leicester gespielt hat.
Und er hat tatsächlich ja auch ein paar Einsätze gehabt bei Leicester City in der Vorrunde. Das waren jetzt keine besonders entscheidenden Einsätze. Ich glaube, er war mehrfach Joker und hat Kurzeinsätze nur gehabt. Aber er war dabei in dem einen oder anderen Fall.
Er wird sich jetzt wahrscheinlich selber nicht mega damit brüsten, aber grundsätzlich auf dem Papier ist er genauso englischer Meister, wie Erik Durm Weltmeister ist.
Ja, nur dass Kramaric, glaube ich, weiß ich nicht, 50 Minuten immerhin gespielt hat. Ja, also ist, glaube ich, wirklich ein schöner Tag, einfach das festzustellen. Andrej hat ja auch die Würdigung dafür bekommen am Wochenende, völlig zu Recht. Und ne, also man muss sich das wirklich nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Weil wir ja auch wissen, dass in dieser Zeit Saisons dabei waren im Mittelfeld oder im Abstiegskampf. Wir reden von 344 Spielen und 150 Toren. Oder machen wir es noch krasser, 344 Spiele und 221 Scorer. Das sind schon unglaubliche Werte.
Ja, und Andrej hat ja jetzt auch an unserem Stadion, wurde er sozusagen verewigt mit diesem Gemälde von ihm, ne?
Ja, absolut zu Recht, ja.
Und Olli Baumann ist ja auch schon verewigt. Hat Olli Baumann das damals auch zu seinem 10-Jährigen bekommen oder hat es damit nichts zu tun gehabt?
Doch, also ich glaube schon. Oder es war das Jubiläum, was irgendwie Pflichtspiele anging. Allerdings sowas, ist Oliver Baumann ja 2014, glaube ich, zu uns gewechselt.
Genau, deswegen wird es ja eigentlich Sinn ergeben, dass Baumann das halt, ich weiß gar nicht, wie lange das schon ist, das könnten schon 1-2 Jahre sein, dass Baumann das sozusagen zu seinem 10-Jährigen ungefähr bekommen hat und jetzt eben Andrej auch zu seinem 10-Jährigen.
Sehr schöne Aktion und die beiden zu würdigen ist natürlich völlig, völlig richtig.
Genau. Und Pavel wurde ja auch nochmal gewürdigt, war ja auch nochmal im Stadion. Da ging einem natürlich auch nochmal das Herz auf.
Ja, genau. Also muss man ja eigentlich sagen, nahezu auf einer Stufe, vielleicht nicht immer durchgehend leistungstechnisch, aber einfach was die Bedeutung oder die Sympathie und auch die Dauer angeht oder fast die Dauer angeht, denn wir reden ja auch von, ich glaube, es waren auch da etwa 10 Jahre.
Ja, er ist halt, Pavel ist halt im Vergleich natürlich zu den zwei großen Baumann und Kramaric so ein bisschen die heimliche Legende. Ne, weil er ja auch auf dem Platz, so wie er auf dem Platz eigentlich auch war. Ne? Man wusste zwar, es ist immer auf ihn Verlass und er war auch natürlich in einigen großen Momenten da, aber er war jetzt nie der Lautsprecher, der vorangegangen ist. Zumindest nicht, ne, du weißt, zumindest nur mit Leistung.
Ja, ja, absolut. Sicherlich auch aus charakterlichen Gründen. Aber auch da könnte man natürlich einfach mal die Frage in den Raum werfen, ohne sie jetzt zu beantworten, warum nicht ihm auch etwas Ähnliches zugestehen bei auch eben etwa 10 Jahren und ich glaube etwa 260 Pflichtspieleinsätzen.
Ja, also ich glaube, niemand würde sich beschweren, wenn da daneben auch noch irgendwie ein Gemälde von Pavel Kadaržabek hängen würde.
Ja, und deswegen fand ich das schön. Es ist ja deswegen ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil Wladimir Zufall einfach so, so krass performt. Aber das eine hat ja mit dem anderen wenig zu tun. Ne? Es ging jetzt ja wirklich um die Person Pavel Kadaržabek, die, glaube ich, fast schon unhatebar ist in Kraichgau.
Ja, Genau. Und dann ist natürlich auch noch aus einer anderen Perspektive gar nicht mal so ein schlechter Tag aus TSG-Sicht, denn aus unserer Perspektive, dadurch, dass wir dieses Spiel gegen Bremen ja noch nachholen, ist jetzt zumindest jetzt erst sozusagen unsere Hinrunde beendet, weil wir jetzt erst 17 Bundesligaspiele hinter uns haben. Und David, wir haben die beste Hinrunde der TSG-Geschichte gespielt.
Bist du dir da ganz sicher?
Ich bin mir zu 99,9% sicher.
Weil ich habe das tatsächlich auch recherchiert und ich bin witzigerweise zu einem anderen Ergebnis gekommen. Weil 2008, 2009, ne, wurden wir ja Herbstmeister.
Wenn ich mich nach dem, da musst du mal kurz gucken. Ich habe, schau mal, ob wir da nicht.
Und da hatten sogar mehr wir eben nach 17 Spieltagen als Herbstmeister 35 Punkte. Also wir haben es leider ganz knapp nicht geschafft.
Da bin ich nicht tief genug runter in dieses Jahr. Ich habe es natürlich erstmal jetzt spontan einfach mit diesen Nagelsmann-Jahren verglichen. Und da, also es ist auf jeden Fall besser als jede Hinrunde von Julian Nagelsmann. Auch besser als die Hinrunden, wo wir in die Champions League gekommen sind. Aber ja, du hast recht. Natürlich habe ich vergessen, die Herbstmeisterschaft ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil natürlich dann die Leistung schon nach dieser Herbstmeisterschaft in der Rückrunde deutlich abgeflacht ist. Vor allem nach der Verletzung von Ibisevic.
Absolut, das darf man eben nicht vergessen und ich habe große Hoffnungen, dass es eben keinen so krassen Abfall gibt, weil wir haben in der zweiten Saisonhälfte dann nur noch 20 Punkte geholt. Ne? Also ein massiver Absturz, haben auch viel, viel weniger Tore geschossen und ja, ich glaube, man muss da wirklich als Erklärung ganz deutlich die Person Vedat Ibisevic nennen, die der Mannschaft extrem gefehlt hat und die Ralf Rangnicks Team eben überhaupt nicht gleichwertig ersetzen konnte. Der hat in 17 Einsätzen, Jonas, damals 18 Tore erzielt.
Ja, unfassbar. Und ich meine sogar, dass ein Kreuzbandriss ihn dann eben lahmgelegt hat.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das waren auch schöne Zeiten. Allerdings war das ja, glaube ich, noch ohne uns als TSG-Fans.
Genau. Also wenn man sich mal überlegt, das ist jetzt dann auch schon 18 Jahre her, muss man sich mal überlegen, dass es eine ganz andere Ära, ne? Ist ja logischerweise auch gar kein Spieler und gar kein Verantwortlicher mehr so richtig übrig, ne? Klar, außer Dietmar Hopp. Aber ja, das ist eine ganz andere Zeit.
Brutal, aber natürlich auch schön, da mal zurückzublicken und zumindest zu sehen, wir sind jetzt in einem ähnlichen Bereich. Ne? Mit so 33, 35 Punkten kannst du auf jeden Fall Herbstmeister werden. Außer es gibt eben die, ja, man muss es leider sagen, die Super Bayern, die fast in Richtung 100 Punkte marschieren könnten. Ganz knacken kann man das nicht, aber 90 Punkte plus ist absolut drin. Die wirken wirklich nicht zu stoppen. Und ja, ich war ja skeptisch, weil der Kader nicht besonders breit ist und weil ich mir nicht sicher war, wie so ein Luis Diaz oder Olisse oder so einschlägt. Ja, die Antwort ist krass, schlagen die ein. Aber die haben auch Bock, immer weiter zu spielen. Ne? Da weißt du, dann drehen die ein Spiel gegen Leipzig und geben sich dann aber nicht zufrieden mit einem 3-1, sondern rennen weiter an und blamieren Leipzig letztlich, die ja auf einem guten Weg waren kurzzeitig und dann eben mit so einer hohen Niederlage in die Kabine gehen müssen. Wahnsinn.
Ja, und da muss ich auch wirklich mal sagen, das rechne ich auch Vincent Kompany da hoch an, also dass er das schafft, da so ein auch relativ neues, neu formiertes Team da so hungrig zu gestalten. Mhm. Ne, ohne so Charaktere wie Thomas Müller, der ja dafür bekannt war, so einer zu sein, der die Mannschaft immer weiter pusht, dass sie wirklich sagen, sie sind nicht nur qualitativ die beste Mannschaft der Liga, sondern aktuell auch wirklich die gierigste. Also ne, Mats Hummels hat es auch, habe ich gesehen, in einem Interview gesagt, dass die Bayern deswegen halt nicht zu stoppen sind in der Liga, weil sie auch wirklich die fleißigsten und die gierigsten sind, die einfach nie aufhören. Aber das Traurige eben natürlich aus Bayern-Sicht ist, du kannst die Bundesliga auch mit 100 Punkten beenden. Wenn du am Ende im Achtelfinale der Champions League rausfliegst, dann sagen die Bayern, es war ein Scheißjahr. Ne? Deswegen, Bundesliga geschenkt, können sie gerne haben. Mal gucken, wie weit sie in der Champions League kommen. Aber ja, klar, wenn man da das vergleicht mit 2008, 2009, wo man mit 35 Punkten Herbstmeister werden konnte, lange ist es her.
Ja, allerdings, und das verstehe ich, hat ja zum Beispiel Chris Ilzer prognostiziert, dass die Bayern sich auch international wirklich gut schlagen werden. Und das hat er zumindest so im ZDF-Sportstudio gesagt. Und ich muss wirklich sagen, dass sich das gelohnt hat. Ich habe nicht die ganze Sendung gesehen, aber eben im Nachhinein den Part mit dem Talk angeguckt. Also ich rede jetzt von der Sendung am letzten Samstag, die auch noch in der ZDF-Mediathek ist. Und entgegen dessen, was er da manchmal so in der PK an, sorry, langweiligem Zeug raushaut, war es echt ganz interessant. Und ich glaube, er hatte auch das selber so das Gefühl, okay, da gucken jetzt 1-2 Millionen Leute zu. Wir sind hier in einem großen Studio, nicht in der PK mit ein paar Journalisten. Und da muss ich jetzt auch mal ein bisschen was erzählen. Und das war ganz interessant. Ich würde es vielleicht so zusammenfassen, da waren auch viele, trotzdem wieder viele Floskeln und Plattitüden dabei, aber eben auch hab ein bisschen was Neues und ein bisschen was mehr zu den Hintergründen eben der Person Chris Ilz. Also lohnt sich, würde ich sagen.
Ja, und gerade um die Person Chris Ilzer, was einfach da wieder interessant ist. Und David, wir sind auch in diese Falle getappt, weil ne, es, also auch bei uns hat man quasi gehört, in einer Zeit, wo es bei Chris Ilzer noch nicht so gut lief, dass man einen Menschen dann ganz anders bewertet. Weil beispielsweise ne, solche Aussagen, die er getätigt hat, Chris Ilzer will in 3 Jahren in die Champions League oder in 5 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, bla bla bla. Oder wir erinnern uns noch an seine Ansprache, dann seine Kabinenansprache mit dem Kochtopf. Ne? All das wird einer Person natürlich wahnsinnig negativ ausgelegt, wenn es nicht läuft. Wenn es aber läuft, dann ist das quasi alles Ausdruck seines Genies. Ne? Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das wenn jetzt in der Bild-Zeitung stehen würde, er hätte jetzt vor dem Spiel gegen Leverkusen oder Gladbach diesen Kochtopf rausgeholt, dann würden alle sagen, was ein genialer Typ. Und damals auf Platz 15 haben halt alle gesagt, was ein Spinner. Ne? Aber so funktioniert halt leider die Welt und wir sind ja auch so zum Teil in diese Falle reingetappt.
Absolut. Wobei ich glaube, ich diese Aussage, diese sogenannte große Fresse vom letzten Jahr auch bis zu einem gewissen Grad verteidigt habe. Und das ist auch was, was uns Jean-Pierre geschrieben hat. Wir haben ja so ein bisschen auf Instagram um Themenvorschläge gebeten, weil es eben so viel zu besprechen gibt. Und Jean-Pierre hat uns eben gebeten, über diese Aussagen nochmal zu sprechen. Als alle gesagt haben, Chris Ilzer spinnt, Chris Ilzer hat viel zu ambitionierte Ziele. Und es war tatsächlich die Aussage, in 3 Jahren nach Europa und in 5 Jahren um die Meisterschaft mitspielen. Und jetzt scheinen wir sogar schneller dran zu sein. Natürlich kann alles noch kippen. Aber einen europäischen Platz zu verpassen, wäre schon sehr enttäuschend. Ne, denn wir wissen auch, dass wahrscheinlich Platz 7 für die Conference League reichen würde. Und da müsste man jetzt schon sehr, sehr federn lassen. Aber ich will jetzt nicht zu sehr die Glaskugel bemühen. Und eine Sache muss man ja vielleicht nochmal sagen. Ne? Auch jetzt mal an uns, an unsere Hörer und an jeden TSG-Fan gerichtet. Um die Meisterschaft mitspielen ist ja was völlig anderes, als Meister werden zu wollen. Das ist ja eine sehr geschickte Formulierung, so nach dem Motto, ja, wir wollen nun vielleicht Top 2, Top 3 werden. Und hoffen, dass die Bayern vielleicht mal ein schwächeres Jahr haben, wo sie nur 70 Punkte holen und nicht 90.
Ja. Aber grundsätzlich, ich glaube, das ist auch das, was hat damals alle stolpern lassen. Mhm. Weil wenn man nochmal die Aussage sich auf der Zunge zergehen lässt, klar, die rauszuhauen, während du gerade um den Abstieg spielst.
Wild.
Ne? Krasse These. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt die TSG-Vergangenheit der letzten 10 Jahre anschaut, ist es jetzt überhaupt nicht abwegig zu sagen, innerhalb der nächsten 3 Jahre will ich nach Europa. Ne? Es wäre quasi ja eher mit unserer Vergangenheit der letzten 10 Jahre, wie oft waren wir in der Europa League, in der Champions League, fast eher enttäuschend, wenn wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht mal irgendwann mal wieder nach Europa kämen. Europa kann ja theoretisch auch Conference League sein. Ne? Was natürlich hart ist, ist die Aussage um die Meisterschaft mitspielen, aber ja, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Was heißt das? Heißt das, ne, dass ich irgendwie bis auf 10 Punkte auf die Bayern rankommen muss oder muss ich bis zum letzten Spieltag noch um die Meisterschaft
kämpfen? Definitionssache, oder?
Genau, Definitionssache. Wenn du mich halt fragst, David, dann spielt nicht mal Borussia Dortmund um die Meisterschaft mit und das seit Spieltag 1.
Ja, und außerdem hat ja ein sehr beliebter, blonder Trainer eine ähnliche Aussage auch schon mal getätigt, wo er meinte, natürlich will ich Meister werden. Und er hat das dann später auch nochmal eingeordnet, aber er meinte damit ja einfach nur, er will natürlich das Maximale rausholen, unabhängig davon, wie realistisch es ist. Und vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, weil es Jean-Pierre ja gefragt hat und ich jetzt durch das Anschauen des aktuellen Sportstudios ein bisschen was dazugelernt habe. Chris Ilze hat diese Aussage total taktisch platziert, denn das wurde er dort auch gefragt. Was hat es denn damals mit der Aussage auf sich, das mitten im Abstiegskampf zu sagen? Ja, und die Erklärung war ganz einfach. Er wollte sozusagen den Fokus weg von der Mannschaft hin zu sich lenken und auch der Mannschaft so ein Fernziel setzen, so nach dem Motto, ja, wir können da wieder rauskommen, um sie auch so ein bisschen von diesem Abstiegskampf, Abstiegsdebakel abzulenken. das ist ja irgendwie auch legitim, ne, das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und so hat es Chris Ilse erklärt.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari
klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ist natürlich ein sehr gut gealterter Gedanke, ne, jetzt rückblickend gesehen. Yes. Sagen wir mal, wir wären dann abgestiegen, dann wird man wahrscheinlich jetzt nicht so positiv über diese Aussagen sprechen, aber es hat funktioniert. Und am Ende misst man einen Fußballtrainer immer daran, ob etwas funktioniert hat oder nicht, und der Erfolg gibt ihm einfach recht. Punkt, aus, Ende.
Ja. Und auch bei ihm muss man eigentlich das Gleiche sagen, was man jetzt bei, oder was du bei Vincent Kompany gesagt hast. Er schafft es, die Mannschaft Woche für Woche zu motivieren, viel zu investieren. Richtig, ja, viel zu investieren. Und ich glaube, es ist klar, dass wenn eine talentierte Mannschaft, die wir offensichtlich haben, viel investiert, dann oft auch gute Sachen dabei rausspringen. Vor allem, ich weiß, ich wiederhole mich, wenn man eine Siegermentalität hat. Diese Mannschaft, die so zusammenspielt, hat von Anfang an gewinnen gelernt. Die hat von Anfang an gewonnen. Die Vorbereitung lief perfekt. Der Saisonstart lief perfekt. Und natürlich gab es ein, zwei Dellen. Hm. Aber die Mannschaft glaubt total an sich und lässt sich eben offensichtlich sehr gut motivieren von Chris Ilse.
Ja. Und bevor wir jetzt ein bisschen tiefer dann vielleicht auch ins Gladbach- und Leverkusen-Spiel reinspringen, ich glaube tatsächlich auch, dass, ne, vorausgenommen, die TSG Hoffenheim will verlängern mit André Kramaric, dass aktuell, glaubt man zumindest den Aussagen von Kramaric, dass er kaum jemals in einer besseren Mannschaft gespielt hat als die jetzige. Ne, er wusste noch eine Nagelsmann-Mannschaft, aber ansonsten eigentlich kaum eine. Dann ist, glaube ich, die Chance, dass André verlängert und weiterhin Teil dieses Teams sein möchte, jetzt aktuell, wo er kein unangefochtener Stammspieler ist, ist höher, als wenn er quasi Stammspieler wäre, aber wir immer noch Kacke wären. Ich glaube, die aktuelle Mannschaft würde einen André Kramaric mehr dazu motivieren, noch ein, zwei Jahre dran zu hängen. Und vielleicht würde er dann auch eben seine Zeiten, die er jetzt nicht immer hundertprozentig bekommt, vielleicht sogar mehr akzeptieren. So schätze ich zumindest André ein. Natürlich, am Ende vom Tag will der immer spielen. Aber er ist jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr der sauerste Mensch der Welt, wenn er mal irgendwann jedes dritte, vierte Spiel von der Bank kommt. Das meine ich nur damit.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass die letzten Spiele auch gut waren. Und ich rede jetzt nicht nur von dem sensationellen Dreierpack und diesem sensationellen Lupfertor, ja. Sondern ich fand auch gegen Leverkusen, dass man da viel Spielfreude gesehen hat und ja, eigentlich auch viel die Qualitäten eines guten Mittelfeld-Regisseurs, kann man vielleicht sagen.
Ja, und bei dem Spiel gegen Gladbach der Kommentator hat diese Statistik vorgelesen und da sind mir wirklich fast die Ohren rausgefallen, als ich das gehört habe, weil das ist, wenn du mich fragst, die Statistik, die am besten erklärt, warum wir da sind, wo wir sind. Ja. Er hat nämlich gesagt, wie viele Sekunden wir brauchen, um im Schnitt einen Ball zurückzuerobern. Und das ist unfassbar. Wir haben gegen Gladbach im Schnitt 8 Sekunden gebraucht. Gegen Gladbach, okay? 8 Sekunden, das heißt, Gladbach hat quasi keinen Fußball gespielt. Ne, jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß auch, dass es so ist. Jeder zweite Pass ging quasi direkt in den Fuß von unseren Stürmern. Das war Wahnsinn. Ne? Polanski hat danach ja auch gesagt, selbst der Polanski hätte ein Tor geschossen. Und wir wissen natürlich aus eigener Erfahrung, dass Polanski jetzt nicht der Topscorer war. Auch sehr lustig, diese Aussage. Aber normalerweise, in einem normalen Bundesligaspiel, brauchen wir im Schnitt 14 Sekunden. Was auch schon ein wahnsinniger Topwert ist. Unfassbare Statistik.
Ja, ja, ja. Und das hat aber natürlich auch wieder was mit Intensität und Invest zu tun. Ne? Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt fast 130 Kilometer gelaufen sind, sondern auch, dass man halt wirklich Druck ausübt, dass man wirklich presst, dass man die unangenehmen Wege geht und dann hat man letztlich eben auch Erfolg. Egal, ob jetzt gegen erschreckend schwache Gladbacher oder eine normal, einigermaßen normal spielende Mannschaft von Bayer Leverkusen.
Ja, und ich weiß, man wird fast schon müde, es immer wieder zu erwähnen. Und man könnte tausende Spieler rausziehen. Ne? Jetzt gerade durch seinen tollen Freistoß ist natürlich Bucher jetzt wieder in aller Munde. Und den kannst du als Beispiel für unser tolles Pressing, für unser tolles Verteidigungsverhalten nennen. Abdullahu natürlich. Aber ich werde einfach nicht müde zu sagen, dass für mich der Spieler, der am meisten dafür steht, für Chris Ilzers Fußball, ist einfach Lemperle. Dieser Typ rennt wie ein Gestörter auf jeden einzelnen Ball, egal ob verloren oder nicht. Du kannst den schicken, unsere tiefen Bälle sind momentan brutal gut, ne? Die finden so gut wie immer ein Lemperle oder ein Aslani. Ein Lemperle rennt, hast du das gesehen, David? Der Anstoß von Gladbach direkt zum Torwart Nikolas. Und der Abschlag von Nikolas wurde auch schon geblockt von Lemperle.
Richtig.
Ich könnte eine Compilation zusammenschneiden, einfach nur aus den letzten 3-4 Spielen, wo ich einfach nur zeigen würde, wie viele Bälle Lemperle erobert, abfälscht, den Verteidiger so in Bedrängnis bringt, dass er ihn ins Aus klärt. Lemperle ist eine Laufmaschine. Und zusätzlich hat er, glaube ich, auch schon 6 Tore und 3 Vorlagen. Steht natürlich da so ein bisschen im Schatten von Leuten, die schon mehr Scorer gesammelt haben. Aber die Wichtigkeit von Lemperle in der Offensive ist wirklich nicht zu vernachlässigen.
Und Jonas, ich habe jetzt die Statistik nochmal mitgebracht, oder die will ich nachreichen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also erster Punkt, ich finde Lemperle auch super. Ich glaube, ich habe ihn sogar nach langem Überlegen zum Spieler der Hinrunde ernannt. Auch ein bisschen deswegen natürlich, weil man es nicht erwarten konnte und weil er so wichtig ist im Pressing aus meiner Sicht. Dann habe ich aber auch nochmal nachgeschoben, dass er ja relativ schlechte Zweikampfwerte hat und zum Beispiel in André Kramaric deutlich bessere hat. Und du hast einen sehr intelligenten Punkt eingewendet, den man nicht vergessen darf. Mhm. Lemperle schmeißt sich wirklich in jeden Zweikampf rein. Also, um es nochmal einfacher zu sagen, Lemperle macht fast dreimal so viele Zweikämpfe wie Kramaric. Und deswegen verliert er natürlich auch viel. Aber er geht halt auch in Zweikämpfe rein, nur um ein bisschen zu stören, giftig zu sein, damit halt der Pass dann schlecht ist oder schlecht ankommt, damit dann eben in Folge der Ball erobert wird. Und deswegen, glaube ich, darf einen nicht irritieren, dass er eben nur 35% der Zweikämpfe gewinnt. Denn er führt eben für einen Stürmer auch wirklich viele Zweikämpfe.
Genau, also er betreibt da wirklich keine Kosmetik seiner Statistik. Ne, das fällt mir gerade noch auf. Es gibt ja auch immer so passt gerade nur dazu. Es gibt ja auch immer so diese zwei Lager zwischen wer ist der Größte aller Zeiten, Michael Jordan und LeBron James. Und die meisten sagen ja natürlich Michael Jordan. Und Leute, die dann so ein bisschen LeBron-Hate betreiben wollen, was man natürlich auch nicht sein muss, weil das ist natürlich auch einer der besten Basketballer aller Zeiten, die sagen immer, dass LeBron quasi, um seine Wurfstatistik zu schützen, quasi sich die wichtigen Würfe manchmal nicht nimmt. Ne? Weil ihm quasi seine Statistik, wie oft er trifft und so weiter, wichtiger ist als quasi manchmal der Sieg. Das fällt mir gerade nur ein wegen Statistikkosmetik, weil Lemperle macht es eben nicht. Lemperle spielt Fußball, Lemperle ist gierig und schmeißt sich wirklich einfach in alles rein. Und ist, glaube ich, auch, also da müssten wir jetzt wirklich mal einen Innenverteidiger befragen, ist einer der ekligsten Stürmer, gegen den du spielen kannst, weil der wirklich auf alles seinen Fuß drauf hält.
Ja, würde ich auch sagen. Und eins nicht vergessen, das merkt man auf dem Feld gar nicht so sehr, der ist auch schnell. Der hat einen Topspeed von fast 35 km/h.
Ja. Ja, also, das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, und er, wie gesagt, er verkörpert, glaube ich, zu einem großen Teil, warum wir gerade so gut dastehen und warum es gerade so gut läuft. Und dass wir uns das aber letztlich auch verdienen durch viel, viel Arbeit, durch viel Invest, wie Ilzer sagen würde, ja.
Ja. David, meine Frage an dich, um mal so ein bisschen tiefer reinzugehen, auch so in die Aufstellungspolitik von Chris Ilzer. Ne? Haidari war ja gesperrt gegen Gladbach. Mhm. Kabak wurde reingeschmissen und dann hat mich ein guter Freund vor dem Spiel gegen Leverkusen gefragt, weil er Kickbase spielt und er hatte Kabak, ob er Kabak verkaufen soll oder ob ich glaube, dass Kabak wieder gegen Leverkusen spielt. Ne?
Ja.
Und was hättest du ihm geantwortet?
Nein.
Also, helf mir mal, was meinst du mit nein? Er spielt oder er spielt nicht?
Er spielt nicht. Ich finde, dass, wenn man die letzten Monate sieht, sich relativ klar abgezeichnet hat, dass es Ilzer wichtig ist, Ranat und Haidari zusammenspielen zu lassen, auch zu Lasten eben von anderen. Kabak hat immer seine Minuten bekommen, aber sicherlich hätte auch ein Arthur Chavez ab und zu gespielt, wenn das Ilzer nicht so wichtig wäre, diese Zusammengehörigkeit, diese Eingespieltheit zu entwickeln. Und auch ein Akpo spielt ja nicht. Weißt du, ist ja nicht so, dass Akpo oder Chavez schlechte Innenverteidiger sind, aber die spielen seit Monaten keine Sekunde mehr. Und das deutet für mich darauf hin, dass man eben diese Kombi Ranat Haidari unbedingt implementieren will, zumindest vorerst. Ob das jetzt eine Rolle spielt, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch noch ganz viele Trainer. Nagelsmann war ja einer, der sagt, der linke Innenverteidiger muss ein Linksfuß sein. Und das Problem hast du halt, wenn du einen Ranat draußen lässt. Haidari ist der Linksfuß, sorry. Wenn du einen Haidari draußen lässt, so rum.
Ja, und was ich auch eine sehr schöne Szene fand, was gezeigt hat, wie eingespielt die beiden mittlerweile auch sind, weil irgendwie so, man merkt auch, dass die sich so zusammen pushen, weil Ranac ist jetzt quasi durch seine neue Rolle aus der Versenkung wieder hochgekommen und Haidari hat sich jetzt halt erstmal auf der großen Fußballbühne etabliert. Und es gab eine ganz, ganz beeindruckende Szene, als Ranac und Haidari, man konnte gar nicht genau sehen, wer am Ende den Ball geblockt hat, beim Leverkusen-Spiel ein Schuss von Patrick Schick. Die haben den zusammen geblockt, dabei sind sie davor mehrfach weggerutscht und dann haben die sich richtig gepusht und sind richtig zusammen und haben sich da umarmt und auf die Brust geklopft. Und da habe ich mir schon gedacht, ey, die zwei, die sehen sich momentan richtig als Team. Und weißt du auch warum? Ich glaube, also normalerweise sehe ich das immer als Nachteil. Ich könnte dir bei den beiden tatsächlich nicht sagen, wer da gerade der richtige Abwehrchef ist. Ich glaube, die machen das wirklich, und es ist eine Seltenheit, zusammen. Ne? Man könnte jetzt sagen, Ranac ist der Abwehrchef, weil er ein paar Jahre älter ist, aber ich sehe das nicht so hundertprozentig. Ich glaube, es gibt nicht so einen wirklichen Abwehrchef. Ich glaube, die machen das als Einheit.
Ja, das ist wirklich eine gute Beobachtung, muss ich sagen. Und die Szene, die du beschreibst, die spricht ja eigentlich auch dafür, es erstmal so zu belassen, auch wenn es bitter für Ozan ist. Was hast du denn deinem Freund geantwortet? Auch das Gleiche oder was anderes?
Ich habe tatsächlich gesagt, dass ich es ganz schwer finde, aber ich habe gesagt, Kabak spielt, glaube ich, zu 60%. Also 60-40, dachte ich. Ich dachte nach diesem Spiel, dass er Kabak nicht rausmacht. Aber jetzt, wenn ich länger darüber nachdenke, hast du schon recht. Wir haben ja immer gefordert, dass wir eine Stamm-IV haben und es läuft. Also warum die brechen, nur weil einer gesperrt ist, weil eine Sperre passiert. Also grundsätzlich finde ich jetzt rückblickend die Entscheidung von Ilza auch gut. Ich glaube, ich war da einfach nur ein bisschen befangen, weil ich einfach Ozan so gut finde. Ne? Ich finde den einfach so wahnsinnig kopfballstark und so intensiv. Ne? Also dass wir den noch da in der Hinterhand haben, finde ich auch einfach eine maximale Waffe.
Ja, das Problem bei Ozan ist natürlich, das kann sich alles ändern, dass er es selten geschafft hat, mehr als 5 Spiele konstant zu bleiben. Er hatte ja dieses alte Hoffenheimer Problem, wie viele andere auch, dass da mindestens jedes 5., 6. Spiel ein krasser Bock kam. Und das haben tatsächlich Ranac, Haidari jetzt die Vorrunde über fast komplett vermeiden können in dieser Kombination. Liegt natürlich auch am funktionierenden Gefüge, ne, mit den Außenverteidigern, die mitarbeiten, die sehr stark sind, und auch mit dem Mittelfeldzentrum, dass man da quasi die Verantwortung aufteilt, aber trotzdem spricht das quasi gegen Kabak im Moment, der ja auch 90 Minuten dann draußen saß gegen Leverkusen.
Ja, du hast schon recht, und gerade auch mit diesem Faktor Siegermentalität, alle vier kennen dieses alte Hoffenheim eigentlich nicht. Bernardo, Zufall, Haidari, Neuzugänge, Ranat streng genommen ja auch ein Neuzugang, der kam Anfang dieses Jahres vom ersten FC Tribüne gewechselt, ne? Kam er wieder zu den Profis.
Stimmt.
Ne? Also gerade für Ranac muss das gerade wirklich ein Fiebertraum sein, dass er jetzt auf einmal mehr oder weniger Abwehrchef vom Dritten in der Bundesliga ist und davor eben 2 Jahre fast nur die Tribüne gesehen hat. Das ist schon krass.
Ja, ganz so lange nicht, aber trotzdem. Und davor kommt er ja von Viktoria Pilsen, auch ein Traditionsverein, aber das ist alles überhaupt nicht vergleichbar mit Bundesliga, ne? Was die Größe angeht, die Anzahl der Fans, die mediale Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass er sich jetzt auch wieder in der Nationalmannschaft etabliert hat und natürlich völlig zu Recht mit diesen Leistungen.
Ja, genau. David, wollen wir irgendwie noch, es ist eigentlich schade darüber zu reden, weil es eigentlich so offensichtlich ist, aber müssen es wahrscheinlich trotzdem kurz erwähnen. Natürlich dieser unfassbare Dreierpack von Andrej Kramaric, der natürlich in den letzten Wochen einfach wieder zeigt, dass er es noch kann. Was hast du dazu zu sagen?
Ja, ich habe mich selten mehr gefreut in dieser Saison als darüber einfach, ne, weil es dann eben ausgerechnet Andrej Kramaric war und eben auch ne, dieser hohe, extrem verdiente Sieg. Und dritter Punkt natürlich dieses Zaubertor. Ne? Also man hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben, aber es gab so ein sehr vielfach geklicktes Reel oder auch TikTok-Video, wo man die Reaktion von Christian Ilzer sieht, als er das Tor sieht. Hast du es zufällig gesehen?
Ja, das habe ich gesehen.
Ja, und er dreht sich quasi so weg. Also im Prinzip sagt seine Körpersprache, ach du Kacke, das hat er jetzt nicht wirklich getan. Und ja, das war natürlich perfekt choreografiert eigentlich, dieses Spiel. Also ich glaube, man muss wirklich die aktuelle Zeit als TSG-Fan einfach nur genießen, weil, lass mich mal ganz kurz Wasser in den Wein kippen, da ist nicht mehr Luft nach oben. Wir sind wirklich gerade, wir erleben gerade Peak Hoffenheim und wir müssen jetzt hoffen, dass das weiterhin so stabil bleibt oder wir höchstens minimal abrutschen. Das Gute ist, aus meiner Sicht müsste etwas passieren. Also es müsste entweder massive Streitereien im Team oder im Vorstand geben, es müsste eine gravierende Verletzung geben. Ja, da würden uns schon Leute einfallen. Ne? Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, über Abdullahu gesprochen, dass ein Ausfall von ihm zum Beispiel die TSG vor große Probleme stellen würde. Wahrscheinlich auch ein Ausfall von Lemperle bis zu einem gewissen Grad. Aber abgesehen davon ist es hier gerade wirklich Wolke 7.
Ja, aber David, wir dürfen nicht vergessen, Unruhe im Verein kann uns auch nichts anhaben. Ne? Wir reden gerade erst davon. Das war noch diese Saison, wo wir da über diesen Rosenkrieg der Verantwortlichen gesprochen haben. Und das hat die Mannschaft nicht aus dem Konzept gebracht. Das heißt, es kann wirklich nur durch Verletzungen oder eben durch Stress innerhalb des Teams irgendwas passieren. Ansonsten, die Mannschaft ist gerade so gefestigt, dass sie äußere Einflüsse nicht in sich reinlassen würde.
Wahrscheinlich ist es so, ja. Also, ja. Sensationell.
Genau. Und dann vielleicht letzter Punkt noch zu den Spielen, was mir aufgefallen ist. Wir haben uns ja vor mehreren Wochen sogar ein bisschen darüber aufgeregt, dass Burcha mit seinen über 1,90 die ganze Zeit die Standards schlägt. Das hat sich übrigens immer noch so etabliert, dass Burcha meistens, zumindest von der rechten Seite, die Ecken auch sogar schlägt und Kramaric in der Mitte ist, ne? Will er wahrscheinlich, weil es eben dann ein Linksfuß ist, keine Frage. Und weil, ja, Burcha die wahrscheinlich auch trotz seinen 1,90 gut schlägt. Und jetzt schießt er da dieses Freistoßtor. Also, ich war kurz davor, mich schon wieder aufzuregen, dass Burcha da die ganze Zeit die Standards schlägt. Aber mit so einem Geniestreich hätte ich da in der 9. Minute gegen Leverkusen nicht gerechnet.
Ja, und ich habe auch erfahren, dass es da mehrere Extra-Einheiten gibt. Und wir haben ja auch einen Trainer für Standardsituationen. Also, Burcha hat da offenbar das ein oder andere investiert, sodass er jetzt nicht alle, aber viele Standards schlägt. Und ja, wir haben gesehen, das hat sich jetzt in diesem Fall auf jeden Fall gelohnt. Gleichzeitig frage ich mich, Jonas, wie groß muss eigentlich der Kuchen sein, den wir jetzt Marc Flecken zuschicken? Weil also, das darf ihm doch als Bundesliga-Torwart so nicht passieren, oder bin ich da zu hart?
Schwer. Also es darf ihm eigentlich nicht passieren. Er geht den Schritt eben zu früh raus, weil er eben darauf spekuliert, dass er ja nicht aufs Tor gezogen wird. Deswegen würde ich jetzt nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen wollen. Ne, wir müssen uns überlegen, wenn das Olli Baumann passiert wäre, dann würden wir jetzt hier auch sitzen und würden sagen, boah, war schon ein Bock, aber jetzt auch nicht, ne? Sonst irgendwas, ein Ball durch die Beine kullern lassen. Aber ja, grundsätzlich muss man schon sagen, ein Bundesliga-Torwart, gerade in dem Format von Marc Flecken, muss den normalerweise haben. Gefährlich geschlagen war er trotzdem. Ne, der war auch nicht gechippt, der war richtig mit Zug geschlagen. Flecken war sogar dran. Und weil der Ball wirklich auch stark geschossen war, konnte er ihn trotzdem nicht mehr vom Tor weglenken. Deswegen, ich würde 60% gebe ich Burcha und 40% des Tores gebe ich noch Flecken.
Ja, okay. Aber das wollte ich natürlich auch nie sagen, ne? Dass es nur auf die Kappe geht, weil du musst erstmal auch den Mut haben, den von da so zu schießen. Und wir reden, glaube ich, über mindestens 28 Meter. Trotzdem eine ganz, ganz wichtige Szene in dem Spiel. War jetzt ja ansonsten nicht so, dass wir ein total krasses Übergewicht haben. Ich würde sagen, der Sieg geht in Ordnung. Aber sicherlich war das der Freistoß trotzdem sehr, sehr wichtig.
Ja. Ich finde auch, der Sieg geht absolut in Ordnung. Also wenn ich sagen müsste, also wenn es einen Sieger verdient hätte, dann sind es auf jeden Fall wir, wenn das Spiel einen Sieger verdient hätte. Allein schon, weil wir wieder 8 Kilometer mehr gelaufen sind. Wir haben eine bessere X-Goal-Statistik und. Wir sind besser ins Spiel reingekommen. Und ich muss auch am Ende vom Tag einfach sagen, Leverkusen hat viel mehr finanzielle Mittel. Leverkusen ist vor kurzem erst deutscher Meister geworden. Ich weiß, das aktuelle Team hat nicht mehr viel damit zu tun, keine Frage. Aber grundsätzlich ist es einfach so für mich, wenn du als Bayer 04 Leverkusen mit dem Anspruch nach Sinsheim fährst und dann doch verhältnismäßig so schlecht spielst, dann hast du es eben auch nicht verdient zu gewinnen, geschweige denn einen Punkt zu holen. Ganz einfach.
Ja, muss man sagen. Und deswegen natürlich freuen wir uns sehr über den Dreier, müssen aber gar nicht unbedingt demütig sein. Ne? Wir ziehen jetzt Woche für Woche das durch, was wir eigentlich ja von Anfang an durchziehen. Und es scheinen uns nur ganz, ganz wenige dabei stoppen zu können. Und Jonas, wenn du jetzt zu den Spielen nichts mehr Großes zu analysieren hast, wollte ich noch was machen, was ich ja auch versprochen hatte. Auf ein, zwei Punkte eingehen, die unsere Zuhörer sich gewünscht haben. Ne? Über diese große Fresse von Ilze haben wir schon gesprochen, über seine Aussage von letztem Jahr. Danke dann nochmal an Jean-Pierre. Und mehrere haben uns aber auch geschrieben wegen der Gerüchte um Grischa Brömel. Das scheint unseren Hörern Sorgen zu machen, denn der VfB scheint ernsthaftes Interesse zu haben. Und der Vertrag von Prümmel läuft ja aus. Wie bewertest du die Situation?
Sehr schwer zu sagen, aber ich glaube, einmal als Lob für Grischa natürlich, dass an den Gerüchten was dran ist. Also ich glaube, der VfB Stuttgart hat Interesse. Ich, gerade ne, wenn man an Sebastian Hoeneß denkt, der ja mit Stiller da auch gerne Spieler mitnimmt, gerade im Zentrum. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Prömel Stuttgart helfen könnte. Also, dass das auch ein Spielertyp ist, der da Stuttgart weiterhilft. Ob jetzt als kompletter Stammspieler, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ein Transfer, der auf jeden Fall Sinn ergibt. Und ich vermute auch, dass Grischa Prömel darüber nachdenkt. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass er das tatsächlich auch im Zweifel machen würde. Unabhängig davon, wie viel Einsatzzeiten er jetzt bei uns bekommt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es einfach ein sehr, sehr attraktives Angebot für ihn ist, wo er vielleicht nochmal, nee, ich will gar nicht sagen den nächsten Step, weil ne, ob jetzt Hoffenheim oder Stuttgart aktuell besser ist, das ist einfach sehr, sehr schwankend, das kann dann auch wieder mal dahin sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nach so vielen Jahren TSG er mal wieder eine neue Herausforderung sucht und der VfB Stuttgart wäre, wenn er das suchen sollte, in meinen Augen tatsächlich ein schlüssiger Transfer für alle Beteiligten. So fair muss ich leider sein.
Ja, und er hat ja auch Stuttgarter Vergangenheit. Ich glaube allerdings, dass er von den Kickers kommt. Lass mich nochmal kurz schauen. Ja, er war in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers, ne, die jetzt zwar keine besonders große Rolle mehr spielen als Regionalligist, aber eben eine recht gute Jugendabteilung haben. Und deswegen gehe ich davon aus, lass mich nochmal kurz gucken, ja, dass seine Familie und dass sein, ja, wie soll ich sagen, er ist hier aufgewachsen in der Gegend.
Er ist auch in Stuttgart geboren, ja.
Ja, und in und um Stuttgart, genau, hat er jahrelang gelebt. Ich weiß aber nicht, ob das zwingend dafür spricht. Denn Sky und Bild melden beispielsweise, dass Prömel sozusagen eher ein Gedanke in der Hinterhand sei, falls Stiller den VfB verlassen will. Weiß ich nicht. Sind natürlich auch sehr unterschiedliche Spielertypen, würde ich sagen. Aber nehme ich jetzt einfach mal so hin als Gerücht oder als Aussage dieser beiden Medien.
Das, was ich auf jeden Fall wirklich sagen würde, ist, dass es am Ende an Grischa hängt. Ne? Ich glaube, die TSG will verlängern. Und ich glaube auch, dass der VfB Stuttgart, wenn sie die Möglichkeiten haben, auch einen Transfer machen würde, gerade, ne, der ist ablösefrei. Der ist jetzt auch noch nicht so alt, der ist jetzt gerade 31 geworden, also das ist schon noch ein gutes Fußballeralter. Er scheint sich ja auch gut erholt zu haben von seinem Kreuzbandriss. Er ist jetzt bei uns nicht unangefochtener Stammspieler, aber er ist trotzdem sehr, sehr gut in Form. Also ich glaube tatsächlich, beide Vereine wollen ihn haben und am Ende liegt es natürlich an ihm.
Genau. Und ich kann da wirklich auch selbst ganz schwer sagen, in welche Richtung es da geht. Das Gute ist, dass das Mittelfeld ja auch sonst funktioniert. Wir haben jetzt ja zuletzt gespielt mit Abdullahu, Burcha und Kramaric. Und also natürlich ist Krischer ein großer Faktor dieser Vorrunde gewesen, aber in diesem einen Spiel habe ich ihn jetzt nicht großartig vermisst.
Ich finde auch tatsächlich, dass seine Leistung jetzt auch so ein bisschen wieder nachlassen, gerade wenn er aktuell als Einwechselspieler reinkommt. Da stand er manchmal so ein bisschen neben sich, aber es ist natürlich auch gerade aktuell extrem schwer standzuhalten, wenn gerade Abdullahu und Burcha da so einen Riesenjob machen. Ne? Ja. Ich würde einfach mal so festhalten, wir halten das Thema offen. Ich glaube, niemand von uns wäre Grisha böse, wenn er am Ende diesen Schritt geht, weil es wäre irgendwie einfach plausibel. Also ich hätte da jetzt irgendwie kein schlechtes Gefühl oder würde sagen, ey, was ein Verräter da, das unser Schiff da zu verlassen, sondern es wäre irgendwie einfach aus sportlicher Sicht und aus menschlicher Sicht einfach verständlich. Aber wir machen uns einfach keinen Kopf. Unsere Mannschaft funktioniert und aktuell, so wie es aussieht, auch Schicker und Co. werden dann auch einen dementsprechenden Ersatz im Zweifel für Grisha finden. Da sollten wir mittlerweile einfach Schicker vertrauen. Denn ich glaube tatsächlich, da würden wir auf jeden Fall Ersatz suchen. Denn Geiger steht auf dem Abstellgleis. Tohumcu steht eigentlich auch mehr oder weniger auf dem Abstellgleis. Ne? Deswegen, ich glaube schon, dass da dann auf jeden Fall was passieren würde.
Ja, verstehe ich. Müssen wir einfach beobachten. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch Grisha sich da selber noch nicht so ganz sicher ist. Aber es ist natürlich schwierig, in so einer Phase der absoluten Euphorie zu wechseln. Deswegen würde ich an Andreas Schickers Stelle, wenn er denn verlängern will, sowohl auf Grisha als auch auf André jetzt sehr, sehr zeitnah zugehen. Weil jetzt läuft es optimal, jetzt ist die Euphorie groß. Und wenn eine positive Entscheidung fällt, dann wahrscheinlich jetzt eher im Januar als im April, wo es ja vielleicht auch schon wieder etwas weniger toll läuft oder laufen könnte.
Ja, du kannst jetzt in die Verhandlungen reingehen und kannst sagen, Freunde, wir planen nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal europäisch. Vielleicht Champions League, aber wir planen für Europa. Ne? Und wir wollen euch da dabei haben. Ihr werdet mehr Einsatzzeiten bekommen, weil wir einfach mehr Spiele haben. Und wir setzen auch auf euch. Ne? Wir brauchen auch erfahrene Spieler im Kader. Und. Also momentan ist wirklich die Verhandlungsposition von der TSG Hoffenheim wirklich nicht die schlechteste.
Absolut, absolut. Wie es dann sportlich weitergeht, werden wir beobachten. Es steht uns ja wirklich viel bevor. Am Samstag reisen wir zur Frankfurter Eintracht, die ja zumindest aus ihrer Sicht ein bisschen in der Krise steckt. Darüber kann man natürlich streiten. Aber der Trainer wurde auf jeden Fall entlassen. Und dann kommt doch schon Bremen. Oder bin ich jetzt ganz durcheinander, Jonas?
Nee, ich meine, dann müsste das Nachholspiel kommen. Am Dienstag, ne? Dienstag, Mittwoch? Ich glaube Dienstag.
Ja, weil jetzt gerade hier in der Übersicht des Kickers habe ich es nicht gefunden. Ja, genau. Samstag gegen Eintracht Frankfurt und am Dienstag, den 27. dann in Bremen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und Jonas, wenn du jetzt nichts mehr großartig hättest, würde ich für diese Woche sozusagen abschließen, vor dem Hintergrund dessen, dass ich bald los muss.
Genau, dann würde ich vielleicht noch einmal kurz eine Minute was zum Spiel gegen Frankfurt sagen, weil einfach ein bisschen was Aufbauendes. Ne, es bringt jetzt nicht da irgendwie groß was darüber zu sprechen, einfach nur, wir haben bis jetzt dieses Jahr 4 Niederlagen in dieser Saison gehabt und tatsächlich war eben Frankfurt eine der Mannschaften, die uns schon geschlagen hat am 2. Spieltag, sogar bei einem Heimspiel von uns. Ein Grund dafür, warum das jetzt dieses Mal anders läuft, ist absolut, ich gucke mir die Aufstellung von uns an, damals noch am 2. Spieltag und da hatten wir uns noch nicht so gefunden wie jetzt. Burcha war damals nicht in der Startaufstellung. Ich meine, mich zu erinnern, der war verletzt. Haidari war da gerade erst zu uns gewechselt und wurde erst eingewechselt. Chavez hat da noch Startelf gespielt mit einem sehr, sehr schlechten Spiel. Das heißt, Chavez und Tuhumcu waren in der Startaufstellung. Und es war wirklich eine komplett andere Mannschaft, allein wegen diesen 2-3 Ankern. Wir haben auch eine andere Formation gespielt und. Dieses Spiel kannst du jetzt wirklich überhaupt nicht damit vergleichen. Und ich muss eigentlich schon sagen, dass wir mehr oder weniger zumindest spielerisch als Favorit in das Spiel reingehen. Das Einzige, was uns natürlich ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen könnte, ist, dass es in Frankfurt ist und da sahen wir schon häufiger nicht so gut aus. Aber tatsächlich ist es so, spielerisch brauchen wir uns aktuell wirklich nicht zu verstecken und das kann richtig, richtig gut werden gegen Frankfurt.
Absolut. Ich freue mich auf die nächsten beiden Partien und ich freue mich auch, dass wir uns wieder ein bisschen austauschen konnten. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder bei Hoffefunk einschaltet.
So sieht's aus. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Hoffefunk. Der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.